Haus 1 und Perspective Daily präsentieren Wind und Wurzeln.
Es sollte jetzt wirklich allen klar sein, dass abhängig zu sein vom Import von fossilen Energien ist extrem teuer und gefährlich, weil wir eben abhängig sind von autokratischen Staaten, von einem Weltmarkt, der im Wandel ist, volatil ist und eben wo Dinge passieren, die wir überhaupt nicht unter Kontrolle haben.
Das ist Niklas Höhne vom New Climate Institute. Ende Februar eskaliert der Konflikt zwischen Israel, den USA und dem Iran. Und der Krieg kostet Menschenleben. Und er kostet Geld, auch uns in Deutschland. Denn kurz nach Kriegsbeginn blockierte der Iran die Straße von Hormuz, eine der wichtigsten Handelsrouten für Öl und Gas weltweit. Wenn dort nichts mehr durchkommt, wird Energie knapp. Und wenn Energie knapp wird, steigen die Preise. Das zeigt wieder mal, wie verletzlich ein Land wie Deutschland ist, solange es von Öl und Gas abhängig bleibt.
Was wir eigentlich müssen, ist raus aus Kohle, Öl und Gas. Die Emissionen müssen runter. Und das ist jetzt ein bisschen die Hoffnung, dass mit der jetzigen Krise das vielleicht ein bisschen anders wird, dass dieser Schock so gravierend ist, dass die Länder jetzt tatsächlich was anders machen.
In dieser Folge Wind und Wurzeln schauen wir deshalb auf eine unbequeme Frage. Warum zur Hölle halten wir immer noch an fossilen Energien fest, obwohl sie teuer sind, klimaschädlich und uns abhängig und erpressbar machen? Und bevor wir richtig anfangen, nochmal kurz zur Erinnerung. Unser Podcast ist und bleibt werbefrei. Darum brauchen wir eure Unterstützung. Wenn ihr uns also gern hört und deshalb ein bisschen unter die Arme greifen wollt, dann schaut mal in die Shownotes. Da findet ihr verschiedene Möglichkeiten, wie das geht.
Meine lieben Mitbürgerinnen und Mitbürger, zum ersten Mal seit dem Ende des Krieges wird sich morgen und an den folgenden Sonntagen vor Weihnachten unser Land in eine Fußgängerzone verwandeln. Die Energiekrise trifft auf die ein oder andere Weise alle Industrieländer der westlichen Welt.
24. November 1973. Mit diesen Worten kündigt der damalige Bundeskanzler Willy Brandt ein Sonntagsfahrverbot für private PKWs an.
Da war ich sehr klein und durfte auf den Autobahnen Rollschuh fahren, nur weil wir einen autofreien Sonntag hatten,
erzählt Claudia Kempfert. Sie leitet am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung den Bereich Energie, Verkehr und Umwelt und gehört zu den bekanntesten Energieökonominnen Deutschlands.
Und damals war es ja so, nur die ganz Älteren von uns, ich zum Beispiel, erinnern sich noch an die erste Ölkrise in den 70er Jahren.
Auslöser war der Yom Kippur-Krieg 1973. Ägypten und Syrien griffen Israel an, woraufhin mehrere arabische OPEC-Staaten ihre Öllieferungen drosselten und Öl als Druckmittel gegen Länder einsetzten, die Israel unterstützten. Dadurch wurde Öl knapp und teuer. Und die Krise machte deutlich, fossile Energien sind nicht nur eine Energiequelle, sondern auch ein politisches Machtmittel.
Es wurde aufgerüttelt, wir müssen wegkommen von Öl, wir sind dazu erpressbar. Und am Ende des Tages wurde dann entschieden, wir machen trotzdem so weiter wie bisher. Und das ist etwas, was ein energiepolitischer Kurzschluss ist. Sobald die Ölpreise wieder niedriger waren, hat man weiter Auto gefahren und alle haben noch mehr Autos gekauft. Die sind ja wahnsinnig in der Nachfrage gestiegen, weltweit, in Deutschland, überall. Und daran erkennt man, dass man in den fossilen Abhängigkeiten drin ist. Und die Ölkrisen der 70er Jahre, wo wir erkannt haben, wie verwundbar die Volkswirtschaften sind durch die fossilen Import und geopolitisch sensiblen Lieferwege. Aber danach war derselbe Mechanismus wieder da. Ein Konflikt bei der Ölregion reicht nicht aus, die Märkte da ausreichend nervös zu machen oder auch die Politik zum Umsteuern zu bewegen.
Seitdem gab es immer wieder Konflikte und Krisen, die zu Energieversorgungsengpässen geführt haben und auch Denkanstöße gegeben haben. Eine zweite Ölkrise 1980 zum Beispiel. Oder rund um den Angriffskrieg Russland gegen die Ukraine. Erinnert ihr euch noch? Russland, zuvor Europas wichtigster Gaslieferant, reduzierte nach dem Angriff auf die Ukraine die Lieferungen massiv. Teils fielen russische Gasbezüge ganz aus, später wurden die Nord Stream Pipelines zerstört. Europa musste deshalb unter hohem Druck und kostspielig Ersatz finden.
Da hat das zu einer zweiteiligen Reaktion geführt.
Niklas Höhne vom Anfang der Folge nochmal. Er ist Mitbegründer vom New Climate Institute und beschäftigt sich mit internationaler und nationaler Klima- und Energiepolitik seit ungefähr 30 Jahren.
Auf der einen Seite sind tatsächlich die Erneuerbaren nochmal extra ausgebaut worden. Auch in Europa wurden die Ziele verschärft, auch in Deutschland, auch in vielen anderen Ländern. Also das hat nochmal einen Boost bekommen. Aber gleichzeitig sind die fossilen Energien so teuer geworden, dass es sich gelohnt hat, auch Gas- und Ölfelder anzubohren, die vorher viel zu teuer waren. Und man musste alternative Infrastruktur bauen, auch hier in Europa, neue LNG-Terminals und so weiter, Langfristverträge für LNG.
LNG-Terminals sind im Grunde Häfen für verflüssigtes Erdgas. Sie ermöglichen uns, Gas per Schiff zu importieren, statt über Pipelines. Zum Beispiel, wenn Pipeline-Gas aus Russland wegfällt. Deutschland hat solche Terminals nach der Energiekrise 22 schnell aufgebaut, um neue Gaslieferanten zu finden.
Das hat dazu geführt, dass es eben beide Trends gibt. Auf der einen Seite Richtung erneuerbare Energien, das ist gut fürs Klima, gut auch für die Energiesicherheit und Unabhängigkeit, aber gleichzeitig gab es auch den Push für fossile Energien. Und das hat sich in den letzten Jahren ja quasi ausgeglichen. Die globalen Treibhausgasemissionen sind stabil gewesen, sind weder rauf noch runter gegangen. Also Deutschland hat das Klimaziel, klimaneutral zu werden bis 2045 und eben die Emissionen signifikant zu senken schon bis 2030. Und diese beiden Ziele werden mit den jetzigen Maßnahmen nicht erreicht. Es müsste mehr umgesetzt werden und die jetzige Bundesregierung geht da eher rückwärts. Also das ist nicht gut.
Und sie schadet damit auch aktiv unserer Wirtschaft.
Unsere Wirtschaft würde quasi stillstehen, wenn wir das nicht haben. Ja, also wir brauchen Benzin und Diesel, um unsere Logistik aufrechtzuerhalten. Wir brauchen das für bestimmte Industrieprozesse. Wir brauchen das, um Strom zu produzieren. Also hier würde gar nichts mehr gehen, wenn wir keine fossilen Energien mehr hätten.
Genau darin liegt paradoxe Wahrheit dieser Krise. Sie zeigt, wie abhängig wir noch sind und warum gerade jetzt der Moment wäre, davon loszukommen. Für unsere Wirtschaft, aber auch für ein noch größeres Ziel, gegen die Klimakrise.
Und was wir eigentlich müssen, ist raus aus Kohle, Öl und Gas. Die Emissionen müssen runter. Und das ist jetzt ein bisschen die Hoffnung, dass mit der jetzigen Krise das vielleicht ein bisschen anders wird, dass dieser Schock so gravierend ist, dass die Länder jetzt tatsächlich was anders machen.
Hallo, hallo. Test, Test. Okay, cool.
Das ist der Journalist Felix Austen. Er ist Autor für Klima, Umwelt, Energie bei Perspective Daily. Mit ihm wollen wir nochmal ganz gezielt auf Deutschland schauen, auf unsere Wirtschafts- und Klimapolitik.
Wir werden ja auch teilweise so als das Land gesehen, das sozusagen die Energiewende erfunden hat, als die Wiege der Energiewende. Und wir haben das auch ziemlich gut vorangetrieben, ne? Das ist so die Außenperspektive. Aber als Physiker muss ich kurz mit Einstein auch sagen, alles ist natürlich relativ. Denn gleichzeitig, auch wenn Deutschland im Vergleich zu anderen Industrienationen vielleicht gar nicht so schlecht dasteht, dann sind wir doch immer noch zu langsam, um wirklich auch unsere Klimaziele zu erreichen.
Felix Austen teilt die Energiewende in drei Bereiche ein. Strom, Verkehr und Gebäude. Beim Strom stehe Deutschland vergleichsweise gut da, weil seit 2025 fast 60% des erzeugten Stroms aus Wind- und Solaranlagen kamen. Auch Genehmigungsverfahren für Windkrafträder wurden in den letzten Jahren tatsächlich beschleunigt. Deutlich schlechter läuft es im Verkehr und bei Gebäuden. Nur ein ganz kleiner Teil der Autos in Deutschland ist elektrisch und beim Gebäudeenergiegesetz wurden ambitionierte Ziele wieder abgeschwächt, sodass weiter mehr fossile Energien möglich bleiben.
Und da sind natürlich allen voran das große Thema Heizungsgesetz oder Gebäudeenergiegesetz, das von Robert Habeck, wo eben mehr oder weniger oder 65% der Kraftstoffe für neu eingebaute Heizungen ja aus erneuerbaren Quellen kommen mussten. Und das hieß im Prinzip, dass wirklich in den meisten Fällen Wärmepumpen die einzige sinnvolle Lösung war. Da gab es auch große Förderungen.
Ihr erinnert euch sicher, dass genau dieses Gesetz für eine große Debatte gesorgt hat.
Ja zum Klimaschutz, aber nein zu diesem ideologisch grünen Heizgesetz.
Das ist ein Gesetz für die Tonne.
Heizungshammer.
Das Heizungsgesetz ist gescheitert.
Es ist realitätsfremd.
Dieses Heizgesetz ist der Gipfel der Respektlosigkeit.
Die Angst vor dem Heizhammer.
Diese 65%-Regel hat die Koalition jetzt komplett kassiert und ist deutlich aufgeweicht, sodass auch in Zukunft Gasheizungen weiter verbaut werden können.
Der Heizungskeller ist wieder privat.
Tatsache, wir regieren nicht in den Heizungskellereien, machen keine gängelnden bürokratischen Vorgaben,
verkündet Union-Fraktionschef Jens Spahn im ARD-Morgenmagazin. Denn Vorgaben zum Schutz des Klimas werden gerne mit Einschränkungen gleichgesetzt. Kritik gibt es aus den Reihen der Grünen und auch von Klimaexpertinnen wie Niklas Höhne.
Das jetzige Gesetz, das vorliegt, ist eben ein Rückschritt und wird dazu führen, dass mehr Gasheizungen eingebaut werden und die Emissionen hochgehen.
Und Felix Austen ergänzt.
Und noch ein ganz wichtiger Punkt ist, dass sich die Regierung auf EU-Ebene einfach auch dafür einsetzt, dieses Aus vom Verbrenner aus durchzusetzen. Und damit wieder das Fass für die Mobilitätswende aufmacht.
Deutschland ist und bleibt nun mal das Autoland. Kein Wunder also, dass der Iran-Krieg uns scheinbar an der Tankstelle am härtesten getroffen hat und die Bundesregierung darauf auch sehr schnell reagiert hat. Wobei ich das auch sagen muss, auch das ist sozial aufgeladen. Denn für viele Menschen ist das Auto ja kein Luxus, sondern Alltag. Der Weg zur Arbeit, zum Einkaufen, zur Familie. Wenn die Spritpreise steigen, trifft das nicht alle gleich. Die Frage ist also nicht nur, ob der Staat entlastet, sondern auch, wen er entlastet und ob die Entlastung den Ausstieg aus der fossilen Abhängigkeit erleichtert oder verlängert. Und ob diese Entlastung wirklich bei denen ankommt, die wirklich darauf angewiesen sind, um ihren Lebensunterhalt bestreiten zu können. Seit Anfang April dürfen nur noch einmal am Tag um 12 Uhr die Preise angehoben werden. Seit dem 1. Mai kam der staatliche Tankrabatt von knapp 17 Cent pro Liter hinzu. Allerdings zeigen Untersuchungen jetzt schon, dass diese Maßnahmen keinen Erfolg haben. Die Untersuchungen findet ihr in den Shownotes. Aber die 12-Uhr-Regel macht das Tanken zwar übersichtlicher, aber nicht wirklich günstiger. Teilweise verdienen Mineralölkonzerne dadurch sogar mehr. Der Tankrabatt kommt dagegen größtenteils bei den AutofahrerInnen an, löst aber das Grundproblem nicht. Er kostet viel Geld, hilft nicht allen gleich und hält halt weiter am fossilen System fest. Dennoch setzt die Bundesregierung mit den Maßnahmen ein Zeichen, sagt Claudia Kempfert.
Wo dann fossile Verbrennungsmotoren unterstützt werden, aber nicht der ÖPNV oder gestärkt wird oder wir ein billiges Deutschlandticket oder sowas haben. Und auch erkennbar daran, dass wir insbesondere auch beim Verkehrssektor noch immer die fossilen Verbrennungsmotoren schützen, indem wir die Grenzwerte in Europa jetzt doch noch wieder weiter nach hinten verschieben. Also Stichwort aus vom Verbrenner aus. Also daran erkennt man, das ist eine sehr fossile, energiegetriebene Politik, die überhaupt nicht passt zu der jetzigen Energiekrise, in der wir drin sind, wo es eigentlich heißen müsste, alle Hebel zurück, weg von fossiler Energie so schnell wie möglich. Und das passiert nicht.
Und genau hier liegt meine Kernfrage für diese Folge. Warum passiert selbst jetzt nicht der politische Durchbruch? Deutschland hat solche Wendepunkte ja schon erlebt. Nach der Nuklearkatastrophe 2011 im japanischen Fukushima hat Angela Merkel den Atomausstieg durchgesetzt. Auch weil sich die politische Lage verändert hatte und der Ausstieg plötzlich als vernünftige Konsequenz erschien. Heute erleben wir wieder so einen Moment. Krieg, steigende Energiepreise, Abhängigkeit von fossilen Importen, Klimakrise. Eigentlich wäre es jetzt die vernünftige Politik, den Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas zu beschleunigen. Warum passiert dann das Gegenteil? Warum bremst die Bundesregierung die Energiewende an entscheidenden Stellen eher aus? Selbst wenn man den Klimaschutz jetzt mal ausklammert. Allein der Widerwillen, sich immer wieder von autokratischen Staaten abhängig zu machen, müsste ja schon reichen. Um die Gründe besser verstehen zu können, müssen wir auf bestimmte Narrative schauen, also auf bestimmte Erzählungen, die im Zusammenhang mit der Energiewende immer wieder aufkommen. Ein neuer Bericht des britischen Forschungsunternehmens CASM Technology, erstellt im Auftrag des Europäischen Windenergieverbands Wind Europe, zeigt, dass in Europa gezielt Desinformation gegen Windkraft verbreitet wird, vor allem über soziale Netzwerke. In solchen Posts heißt es dann zum Beispiel, Windräder würden Krebs verursachen, Trinkwasser vergiften oder die Natur zerstören. Kommt euch bekannt vor? Die Rhetorik des US-Präsidenten Donald Trump wird dabei als eine Art Blaupause beschrieben. Er stellt Windkraft als hässlich, betrügerisch und dumm dar. Gleichzeitig bremst seine Regierung Windkraftprojekte aus, offiziell aus Sicherheitsbedenken. Das betrifft auch Europa, denn deutsche Unternehmen produzieren ebenfalls für den amerikanischen Markt. Der Bericht sieht solche Kampagnen als wachsendes Risiko für die europäische Energiewende. Denn sie können lokale Proteste, Einsprüche und Verzögerungen bei Windkraftprojekten verstärken. Und genau solche Erzählungen finden auch in Deutschland Anschluss. In Brandenburg etwa greift die AfD den Widerstand gegen Windräder auf und erzählt Windkraft als Bedrohung. Für die Landschaft, für die Heimat und für die Versorgungssicherheit. Wichtig ist aber, nicht jede Sorge vor der Energiewende ist automatisch Desinformation. Wer wenig Geld hat, auf das Auto angewiesen ist oder Angst vor hohen Heizkosten hat, stellt erstmal berechtigte Fragen. Problematisch wird es dort, wo solche Sorgen gezielt missbraucht werden, um den Wandel insgesamt zu blockieren.
Also es gibt natürlich die Angst oder das Spielen mit der Angst vor dem Energieblackout. Also es gibt dann gerne das Narrativ noch, es kann gar nicht funktionieren. Da gibt es schon so berühmte Anzeigen, die in den 90ern im Spiegel geschaltet wurden. Da hieß es, ja, ein Energiesystem kann niemals aus technischen Gründen mehr als 5% Wind- oder Solarstrom vertragen. Dann wird es unstabil und dann gibt es Blackouts. So, und diese Angst vor dem Blackout, das haben wir ja bis heute immer wieder, dass die hochgehalten wird. Und gleichzeitig muss man sagen, in Deutschland werden über Jahre und Jahrzehnte hinweg die Netze immer stabiler, trotz hinzukommender erneuerbarer Energiequellen. Also es gibt immer weniger Stromausfälle. So, aber das ist eine Angst, mit der gespielt wird.
Das sagt Felix Austen von Perspective Daily. Noch immer gibt es Stimmen, die behaupten, erneuerbare Energien seien nicht zuverlässig. Klingt ja auch erstmal logisch. Die Sonne scheint nicht immer, der Wind weht nicht auf Knopfdruck und auch Wasser wird in manchen Regionen knapper. Aber das bedeutet nicht, dass ein erneuerbares Energiesystem unsicher ist. Es funktioniert halt anders als Kohle- und Gaskraftwerke. Entscheidend ist deswegen, diese Schwankungen auszugleichen. Mit Speichern, flexiblen Kraftwerken, intelligenten Netzen und einer besseren Verbindung von Strom, Wärme und Verkehr. Ein Teil der Antwort ist außerdem schlicht, mehr erneuerbare Energiequellen aufbauen. Je mehr Windräder, Solaranlagen, Speicher und flexible Lösungen es gibt, desto besser lassen sich Schwankungen ausgleichen und desto stabiler wird das gesamte Energiesystem. Dann können auch erneuerbare Energien zuverlässig die Versorgung sichern.
Ein ganz wichtiges anderes Narrativ ist natürlich noch, dass wir damit unsere eigene Wirtschaft kaputt machen. Deutschland ist Autoland, da stecken wahnsinnig viele Arbeitsplätze drin und wir haben ja unsere Stärken, sage ich jetzt mit Anführungszeichen, aber es stimmt natürlich auch in Verbrennungstechnologien. Und dann wird halt gesagt, wir müssen dabei bleiben, denn das können wir gut. Und jetzt umzusatteln auf E-Autos zum Beispiel wäre halt eine Vernichtung von Arbeitsplätzen.
Ein Grund, warum das Verbrenner aus immer wieder hinausgezögert wird, in Deutschland vor allem von Union, AfD, FDP, BSW und natürlich auch Teile der Autoindustrie. Sie argumentieren meist mit Technologieoffenheit, Arbeitsplätzen, Wahlfreiheit und dem Schutz der deutschen Industrie, was uns zur Politik von Katharina Reiche bringt, unserer Wirtschaftsministerin.
Katharina Reiche, ja, also ein Stück weit atmet sie halt diesen Geist, den die Union auch bei Klimapolitik einfach generell an den Tag legt. Und jetzt steht sozusagen das ökonomische Mantra über allem und es muss effizient sein. Die Steuergelder, die dafür ausgegeben werden, müssen möglichst gut zurückkommen und es darf nicht zu teuer werden. Und wenn es dann ein bisschen länger dauert, dann ist das auch nicht so tragisch. Also dieser ökonomische Rahmen ist einfach viel wichtiger.
Zusammenfassend könnte man also sagen, Katharina Reiche und die Union machen aus der Energiewende eine Geldfrage. Übrigens auch ein Narrativ, das wir sehr oft hören. Energiewende ist viel zu teuer, sie blockiert die Wirtschaft. Und es gibt einen ganz bestimmten Grund, warum ausgerechnet jetzt dieses Narrativ wieder besonders stark ist. Die Nähe von Katharina Reiche zur Gaslobby.
Also sie war ja Geschäftsführerin von Westenergie, einem sehr großen Gasnetzbetreiber in NRW und im Westen von Deutschland. Und diese Verbindung hat sie einfach. Und viele von ihren Aktionen und auch von ihren Statements in der Öffentlichkeit, die lassen einfach doch sehr klar durchblicken, dass sie sehr diese Brille von der Gaswirtschaft aufhat.
Die Bundesregierung plant zum Beispiel neue Gaskraftwerke, damit auch genug Strom da sein soll, wenn Wind- und Solarenergie gerade wenig liefern. Offiziell geht es also um Versorgungssicherheit. Das Problem daran: Diese Kraftwerke laufen zunächst mit Erdgas und halten damit Deutschland länger in fossilen Strukturen. Zwar sollen sie später auf Wasserstoff umgestellt werden können, aber ob und wann dafür grüner Wasserstoff verfügbar ist, bleibt völlig offen. Eines der Projekte von Katharina Reiche, bei dem sie auch offenbar Kontakte ihrer früheren Arbeit nutzt.
Jetzt zuletzt kam noch mal raus, dass sie auch bei ENBW, also auch einem Betreiber von Gaskraftwerken, tatsächlich auch angefragt hat, darum gebeten hat, dass da wirklich mitgeholfen wird, Gesetze zu formulieren, die wiederum dabei helfen, bei diesen Backup-Kraftwerken, die künftig gebaut werden sollen, dass da Gaskraftwerke sozusagen einen Vorteil gegenüber Batteriespeichern haben. Und das sind, genau, in der Nordsee soll noch mehr gebohrt werden, dass da eben auch heimisches Gas gefördert wird. Das sind alles so kleine Anzeichen, die einfach schon sehr dafür sprechen, sie hat kein Problem mit Gas und sieht das schon auch noch für relativ viele Jahre einen bedeutenden Teil des deutschen Energiemixes ausmachen.
Und jetzt kommt so ein bisschen der Abschnitt, wo ich logisch denken muss, aber aus rechtlichen Gründen vorschieben muss, allegedly in Minecraft keinerlei Beweise für gar nichts. Aber rein deduktiv, warum macht eine Ministerin etwas, das klimafeindlich ist, das unsere Lebensgrundlagen zerstört, das wirtschaftsfeindlich ist, das uns in einer industriellen Vergangenheit festhält, das uns auf einem Weltmarkt zukünftige Energien nicht konkurrenzfähig macht und das sich nicht mal rechnet, weil es teuer ist? Das ist ja keine Dummheit. Und die naheliegendste Erklärung für sowas ist das, was ich immer über die Ukraine erzähle. Das ist Korruption. Ich habe keine Belege, dass irgendjemand für irgendwas bezahlt wird. Aber ich meine, wenn euch eine logischere Erklärung dafür einfällt, schreibt es in die Kommentare. Fakt ist, im Kern stellt sich hier die Politik schützend vor eine Industrie, die seit Jahrzehnten sehr viel Geld mit fossilen Energien verdient hat und gegen Erneuerbare lobbyiert. 1989 zum Beispiel, da entstand die Lobbyorganisation Global Climate Coalition. Alleine der Name schon ist eine einzige Augenwischerei. Es geht ja nicht um Klimaschutz, sondern um die Verbreitung von Desinformation rund ums Klima. Getragen von Industrieverbänden und Konzernen aus Öl, Gas, Kohle, Autoindustrie und anderen energieintensiven Branchen. Bis Anfang der 2000er Jahre stellte die Organisation öffentlich die Klimawissenschaft in Frage und versuchte, politische Klimaschutzmaßnahmen auszubremsen. Sie verbreitete klimaskeptische Positionen, arbeitete mit PR-Kampagnen und beeinflusste die öffentliche Debatte. Viele ihrer Erzählungen kennen wir eben heute noch und sie werden aus bestimmten Gründen immer wieder benutzt, sagt Niklas Höhne. Denn wenn möglichst viele Leute daran glauben, bedeutet das Profit für die Fossillobby.
Die 10 größten Öl- und Gasunternehmen weltweit machen einen Profit von 1,5 Milliarden US-Dollar am Tag. Ja, Profit, 1,5 Milliarden am Tag. Und das bedeutet, jeden Tag, den das so ein bisschen verzögert wird, ist richtig viel Geld wert. Und diese Unternehmen haben unendlich viel Geld, sich in die politische Debatte einzumischen.
Doch es sind nicht nur die Fossilkonzerne selbst, sondern
ein Teil in der Industrie ist sehr energieintensiv. Also das sind Chemieindustrie, Stahl, Zement und so weiter. Die brauchen sehr viel Energie und die haben sich bisher immer darauf verlassen, dass wir günstige fossile Energien haben. Und genau dieses Geschäftsmodell wird in Zukunft nicht mehr funktionieren, weil es langfristig keine günstigen fossilen Energien geben wird. Und genau diese Industrie muss sich ändern.
Doch stattdessen sollen wir uns lieber ändern. Später hat sich nämlich die Erzählung stärker auf die Verantwortung des Einzelnen verschoben. Auch das sehen wir heute noch. Ein bekanntes Beispiel dafür ist ja BP, früher British Petroleum. Der Ölkonzern machte den Begriff des persönlichen CO2-Fußabdrucks populär. Ich habe das noch in der Schule gelernt und stellte 2004 einen CO2-Rechner online. Damit konnten Einzelpersonen berechnen, für wie viele Emissionen sie angeblich selbst verantwortlich sind. Und Kritiker sehen darin eine geschickte Verschiebung der Aufmerksamkeit weg vom massiven CO2-Ausstoß der Ölkonzerne hin zum Verhalten einzelner VerbraucherInnen. Denn natürlich spielen Konsum, Mobilität, Wohnen und Ernährung eine Rolle. Aber Einzelpersonen können globale und nationale Emissionen nur begrenzt beeinflussen. Eine Untersuchung des MIT zeigte 2007 zum Beispiel, dass selbst Menschen mit extrem geringem Konsum, etwa Wohnungssuchende, rechnerisch noch auf einen CO2-Fußabdruck von rund 8,5 Tonnen pro Jahr kommen, weil sie trotzdem Teil eines fossilen Energiesystems sind. Was nicht bedeutet, dass wir alle nichts tun können, aber dazu kommen wir später gleich. Wichtig ist aber, Klimaschutz wird schnell nur als persönliche Konsumentscheidung erzählt. Dabei liegt ein großer Teil der Verantwortung vor allem bei Konzernen, Infrastruktur und Politik. Und Energiewende wird als Ballast verkauft. Für jeden persönlich, aber auch für unsere Wirtschaft. Also, wenn über Klimapolitik gesprochen wird, geht es schnell um Kosten. Was kostet eine Wärmepumpe? Was kostet ein E-Auto? Was kostet der Ausbau der Erneuerbaren? Seltener wird gefragt, was kostet uns eigentlich das System, das wir gerade noch verteidigen?
Jedes Jahr gibt Deutschland ungefähr 85 Milliarden Euro an Subventionen für fossile Technologien immer noch aus. Das sind zum Beispiel relativ bekannt, dass eben der Dieselkraftstoff noch vergünstigt versteuert wird im Vergleich zu Benzin und viele andere Dinge, die da reinfließen. Und dazu kommt, dass wir für die Brennstoffe selber, also für Erdgas, für Öl, 80 bis 100 Milliarden Euro im Jahr ausgeben. Also man kann schon gut sagen, dass 160 bis 185 Milliarden Euro im Jahr für unseren normalen Betrieb des Energiesystems mit fossilen Energieträgern anfällt. Auf der anderen Seite stehen aktuell für Förderung für erneuerbare Energien, für Energiewendeprojekte ungefähr 30 bis 40 Milliarden Euro pro Jahr.
Claudia Kempfert betont sogar.
Und das wird sich im Moment eher verdoppeln, weil die fossilen Preise explodieren. Das sieht man nicht sofort, das sieht man aber im Nachhinein durch das Wachstum, was uns im Moment fehlt für eine stabile Volkswirtschaft. Man sieht es an der Industrie, die schwächelt, an der Wirtschaft insgesamt, den Verbraucherinnen fehlt Kaufkraft. Also das schwächt die Wirtschaft insgesamt. Und das, würde ich sagen, ist auch ein Indikator der fossilen Energiekrise. Die ganzen Kosten, die jetzt entstehen durch höhere Öl- und Gaspreise, sind letztendlich die Kosten der verschleppten Energiewende.
Die Ironie könnte also wirklich nicht größer sein. Ein Festhalten an fossilen Energieträgern wird häufig damit begründet, dass es zum Wohle und Schutz deutschen Wirtschaft passiert. Dabei sind sich die ExpertInnen ziemlich einig, dass die Energiewende auf lange Sicht Geld einspart.
Die erneuerbaren Energien sind so wahnsinnig günstig, dass es eben in vielen Bereichen sich jetzt lohnt, den erneuerbaren Pfad und den mit Strom zu gehen, anstatt dem mit fossilen Energien. Jetzt schon ist es so, dass eben, wenn man jetzt ein Haus hat und da eine Gasheizung einbaut, dass sich das über lange Frist nicht rechnet, sondern dass da die Wärmepumpe und Strom eben günstiger ist. In vielen Fällen, in vielen Häusern in Deutschland jetzt. Auch bei Autos ist es inzwischen so, dass also ein Auto in der Golfklasse, das jetzt gebraucht zu kaufen, ist das Auto an sich Elektroauto jetzt schon ungefähr genauso teuer wie der Verbrenner und über die Lebenszeit wird das Elektroauto günstiger sein als der Verbrenner. Also auch jetzt schon in Deutschland, auch mit Gebrauchtwagen, auch mit relativ kleinen Autos, ist das alles möglich und günstiger. Und auch im Energiesystem ist es so, je mehr Erneuerbare wir in dem System haben, umso günstiger wird es langfristig, weil wir dann kürzere Zeit haben, in denen die teuren Gaskraftwerke laufen, die dann den Preis setzen.
Erklärt Niklas Höhner. Wir können also festhalten, allein rein wirtschaftlich lohnt sich die Energiewende. Musik. Doch ist es eben nicht nur eine Frage des Geldes. Und das führt uns zurück zum Anfang dieser Folge. Deutschland ist nicht nur abhängig von fossilen Exportstaaten, es finanziert sie auch. Und damit im Zweifel genau die Regime, von denen es sich politisch eigentlich unabhängiger machen will.
In diesen Ländern wird dieses Geld eben einerseits dafür eingesetzt, die Macht zu erhalten von einigen wenigen. Und gleichzeitig wird das Geld auch sehr oft verwendet, um Kriege zu finanzieren. Der Krieg in der Ukraine, das ist, glaube ich, den meisten Leuten klar, wäre nicht in der Form für Russland durchzuhalten, wenn das Land nicht immer noch sehr viel Geld mit dem Verkauf von fossilen Energieträgern verdienen würde. Auch der Iran schafft es jetzt trotz dieser Lage und dem Krieg dort immer noch Geld damit zu verdienen und finanziert so auch den Erhalt des Status quo. Also das, glaube ich, muss man sich schon bewusst machen.
Das sagt Felix Austin von Perspective Daily. Niklas Höhne geht deshalb noch einen Schritt weiter. Er sagt, solange wir fossile Energien noch importieren, sollten wir zumindest genauer hinschauen, von wem wir sie kaufen und wen wir damit politisch stärken.
Jetzt ein sehr interessantes Thema ist, ehrlich gesagt, ist, dass es eben noch viele Länder des globalen Südens gibt, die noch fossile Ressourcen haben. Und die sich überlegen, ja, sollen wir die jetzt anzapfen oder nicht? Haben ja andere vor uns auch gemacht. Also sollte man ja dann irgendwie vielleicht auch dürfen. Das ist das Argument. Und da wäre eben die Frage, ob man hier nicht eine neue Allianz schüren kann zwischen den Ländern, die abhängig sind vom Import von Fossilen. Jedenfalls noch für eine gewisse Zeit. Da muss man raus. Aber solange man die noch braucht, dass man die wenigstens aus Staaten bekommt, die man auch tatsächlich unterstützen will. Und die auch wirklich raus wollen aus Kohle, Öl und Gas.
Ein anderes Land, das wir im Blick behalten sollten, ist Kolumbien, sagt Niklas Höhne.
Kolumbien ist noch relativ demokratisch, möchte raus aus fossilen Energien, ist jetzt noch ein Energielieferant, also exportiert Kohle zum Beispiel in großem Stil, möchte da raus. Und das ist doch ein super Land, mit dem man zusammenarbeiten kann, dem zu helfen, dort rauszukommen aus dieser Abhängigkeit, um eben in die richtige Richtung zu gehen. Und in der Vergangenheit haben wir jetzt gesehen, so ein Land wie Kolumbien hat Schwierigkeiten damit. Denn sobald sie gesagt haben, dass sie aussteigen wollen aus den fossilen Energien, haben die Banken gesagt, oh, dann ist die wirtschaftliche Entwicklung vielleicht ein bisschen schwieriger und deswegen müssen wir die Zinsen erhöhen. Und sofort musste Kolumbien mehr Geld zahlen für die Kredite, die es haben, nur weil sie gesagt haben, dass sie aus Fossilen aussteigen wollen. Und das zeigt doch, dass das gesamte System noch nicht funktioniert und dass diese Staaten, die sich entscheiden, rauszugehen, Unterstützung brauchen und dann eben am besten von Ländern wie in Europa, die eben solche Länder unterstützen wollen.
Umgekehrt kann auch die Klimakrise selbst Gesellschaften destabilisieren. Klar, wenn Lebensbedingungen schlechter werden, wenn Energie unbezahlbar wird, wenn Menschen ihre Perspektive verlieren. Felix Austin beschreibt diesen Zusammenhang so.
Das sorgt dafür, dass es Fluchtbewegungen gibt. Dass es ganz viele Länder gibt, in denen es kaum noch möglich ist, gute Lebensbedingungen für die Menschen zu schaffen oder unheimlich viel schwieriger geworden ist, einfach stabile Wirtschaften aufzubauen. Und wenn Menschen in prekären Ländern leben, dann oder in Umständen leben, dann neigen sie natürlich auch mehr dazu, politisch extrem zu wählen oder sie werden eben zu politischen Rändern getrieben. Und das befeuert dann auf diesem Weg wieder den Rechtsruck. Also Klimaschutz und prosperierende Gesellschaften, in denen keine Energiearmut herrscht, sind wahrscheinlich eher demokratische und mittige.
Zusammengefasst, wenn fossile Energien, also Autokratien stärken, Kriege finanzieren und Gesellschaften unter Druck setzen, dann ist die Energiewende mehr als Klimapolitik. Sie ist auch eine Frage von Sicherheit, Unabhängigkeit und Demokratie. Claudia Kempfert bringt das so auf den Punkt.
Erneuerbare Energien sind da eher dezentral, heimisch, demokratischer und Sonne und Wind, die gehören keinem autoritären Regime. Also die machen uns einfach unabhängiger und sie lösen die geopolitischen Konflikte auf. Also letztendlich ist damit die Energiewende nicht nur Industriepolitik, sondern auch Friedenspolitik und machen uns da weniger erpressbar. Und erneuerbare Energien sind damit oder überhaupt die Energiewende, die Schaffung von Unabhängigkeit von fossilen Autokraten in der Welt, sind damit das beste Friedensprojekt unserer Zeit. Sie nimmt den fossilen Abhängigkeiten ihre Macht und gibt Gesellschaften die Souveränität zurück.
So, jetzt haben wir viel darüber gesprochen, warum Deutschland noch immer an fossilen Energien festhält und darüber, wer davon profitiert. Wir haben aber auch gehört, was es bringen würde, genau diese Abhängigkeit zu beenden. Bleibt nur die winzige Frage, wie gelingt das?
Also wir sind ja jetzt abhängig vom Import von Kohle, Öl und Gas. Wenn wir die erneuerbaren Revolutionen vorantreiben, dann sind wir weniger abhängig, aber immer noch abhängig dann von China. Denn China produziert derzeit alles, was wir dafür brauchen. Also die Solarpaneele, die Windkraftanlagen, die Elektroautos, die Batterien. Quasi alles kommt aus China und das könnte eine neue Abhängigkeit kreieren. Und da sind zwei Dinge wichtig. Das eine ist, es ist eine andere Abhängigkeit. Also wenn ich einmal ein Solarpanel importiert habe, dann produziert das immer Strom. Wogegen ich, wenn ich Gas importiere, dann muss ich jedes Jahr wieder neu importieren. Ja, also es ist eine andere Abhängigkeit. Und zweitens ist da wichtig, dass die EU und auch wir in Deutschland eben uns Gedanken machen müssen, dass wir große Teile der Dinge, die wir brauchen für die Energiewende, auch hier produzieren und nicht auslagern, weil das langfristig eben ja auch dann gefährlich ist. Und da haben wir in der Vergangenheit schon Fehler gemacht. Also wir hatten schon vor 10 Jahren eine gute Solarindustrie hier in Deutschland auch. 100.000 Arbeitsplätze sind da verloren gegangen, weil diese Industrie an China abgewandert ist, weil ja hier keine Unterstützung mehr war und weil es natürlich günstiger war, in China zu produzieren. Bei der Windenergie ist es noch anders. Wir haben noch viele Windkraftbetreiber hier in Europa, aber die haben auch Schwierigkeiten, mit der Billigkonkurrenz aus China mitzuhalten. Da müsste man eigentlich was tun, damit die hier bleiben. Bei Batterien haben wir überhaupt keine Schnitte in Europa und müssten eigentlich da unbedingt etwas tun. Wenigstens dann schauen, dass die Unternehmen, die aus China jetzt nach Europa kommen, um hier Batterien zu produzieren, dass mit denen zusammengearbeitet wird, damit eben auch Teil des Wissens hier in Europa bleibt und wir auch mehr in Europa machen können.
Die Antwort ist also nicht einfach alles importieren, was wir für die Energiewende brauchen. Denn auch eine gute grüne Infrastruktur kann Abhängigkeiten schaffen. Für Claudia Kempfert beginnt es mit klaren politischen Signalen. Gerade Unternehmen brauchen vor allem Planungssicherheit, also verlässliche Regeln, wohin sich der Markt entwickeln soll.
Auch und gerade gegenüber der Autoindustrie, denn die Automobilindustrie, die braucht ja keine fossilen Schlupflöcher mehr, die braucht ganz klare Leitplanken. Und dieses Festhalten am Verbrenner aus oder E-Fuels oder was da jetzt alles genannt wird, diese Übergangsfristen, der schafft ja keine Sicherheit, sondern der schafft dann eher am Ende Unsicherheit. Denn die Unternehmen brauchen Planungssicherheit. Die investieren ja nur dann, wenn sie auch sehen, da gibt es einen Zukunftsmarkt.
Im Kern bedeutet das auch, die Politik muss weg von alten Narrativen und rückwärtsgewandten Entscheidungen, hin zu neuen Wagnissen, selbst wenn auch dieser neue Weg neue Hürden mit sich bringt.
Die Energiewende ist kein Selbstläufer, denn wir brauchen ja mehr Tempo beim Ausbau der erneuerbaren Energien. Wir brauchen Digitalisierung, eine Digitalisierung gerade auch der Verteilnetze, wo es darum geht, die Flexibilität ins System reinzubekommen, weil alle Elektromobilitätsfahrzeuge wollen ja auch ans Netz angeschlossen werden, die Wärmepumpen auch. Dann dafür brauchen wir entsprechend digitale, intelligente, flexible Netze. Wir brauchen aber auch Speicher, Batteriespeicher, Wärmespeicher, Pumpspeicher, grüner Wasserstoff, das gerade für die Bereiche, die schwer elektrifizierbar sind. Es müssen Rahmenbedingungen geschaffen werden für bidirektionales Laden, für die Elektrofahrzeuge. Wir brauchen flexible Nachfrage, das heißt Preisinformationen in Echtzeit, Netzpreisinformationen in Echtzeit. Also das Energiesystem der Zukunft richtet sich ja nicht mehr nach starrer Erzeugung, sondern nach dem flexiblen Verbrauch.
Energiewende heißt also nicht einfach Gaskraftwerk raus, Windrad rein. Es geht um ein anderes Energiesystem, das flexibler ist, dezentraler und stärker vernetzt. Und dann gibt es noch einen Punkt, der in der Debatte oft untergeht. Die Energiewende funktioniert nur, wenn die meisten Menschen mitmachen.
Menschen akzeptieren auch die Veränderung dann eher, wenn sie beteiligt werden, wenn sie sehen, dass es gerechter, gesünder, besser wird. Und da ist sowohl der Verzicht das falsche Framing, als auch die Kosten der Erzählung das falsche Framing, sondern da muss es immer darum gehen, zu erläutern, es geht um Lebensqualität, es geht um saubere Luft, es geht um leise Städte, es geht um bezahlbare Energie, es geht um weniger Abhängigkeit. Und diese Dinge macht es sehr schwer, in die öffentliche Erzählung hineinzubekommen, weil die Energiewende viel zu oft als Verzichtsprojekt erzählt wird. Also, dass die Menschen den Eindruck haben, weniger Auto, weniger Heizung, weniger Wohlstand, das ist politisch fatal und auch fachlich falsch.
Und Klimapolitik muss immer immer auch die soziale Frage adressieren.
Es braucht vor allen Dingen eine gezielte Entlastung und da spielt vor allen Dingen das Klimageld eine wichtige Rolle, dass man auch einkommensgerecht zurückerstatten kann. Das heißt, pro Kopf gibt es dann je nach Einkommen eine bestimmte Entschädigung, die dann vor allen Dingen auch dazu führt, dass Menschen die Möglichkeit haben, an Mobilität, zukunftsfähiger Mobilität teilzunehmen und nicht überbordend belastet werden. Aber es geht auch um die Förderung der Gebäude, Sanierung, günstige Mobilitätsangebote, insgesamt Beteiligung vor Ort. Und die fossile Kostenfalle muss als das auch bezeichnet werden. Und wenn man davon wegkommt, die Energiewende nicht als Kostenzumutung zu bezeichnen, sondern als das, was sie wirklich ist. Eine Befreiung aus der Kostenfalle wird den Menschen ja schnell klar, dass das der richtige Weg ist.
Wenn man auf die Bundesregierung schaut, stellt man fest, die Energiewende wird nicht beschleunigt, sondern an vielen Stellen ausgebremst. Beim Heizen, beim Verkehr, beim Gas, bei der Frage, welche Technologien wirklich Zukunft haben sollen. Aber daraus folgt nicht, dass wir tatenlos zuschauen müssen. Die Frage ist also, was kann ich tun? Was könnt ihr tun? Etwas, das nicht nur in Koalitionsverträgen steht oder auf der politischen Weltbühne diskutiert wird, sondern vor Ort passiert, in der eigenen Stadt, im eigenen Viertel, in der eigenen Straße. Denn unser Land besteht ja nur aus diesen Straßen. Und genau an der Stelle kommt Local Zero ins Spiel.
Ich mache diese Arbeit gerne, weil sie meinen Alltag mit unglaublich viel Sinn erfüllt.
Das ist Judith Bade. Sie arbeitet bei der Klimaschutzorganisation German Zero.
Und was wir machen, ist, dass wir Menschen befähigen und ermutigen, dass sie sich vor Ort, also bei sich zu Hause, vor der Haustür, klimapolitisch engagieren können. Und wir tun das immer konstruktiv und lösungsorientiert und geben Menschen, die vor allem in Teams dann aktiv sind, Wissen und Werkzeuge an die Hand, sodass sie vor Ort als, ja man könnte sagen, als Brückenbauer zwischen Verwaltung und Politik und Stadtgesellschaft fungieren. Immer mit dem Ziel, die Klimaneutralität möglichst schnell in den Kommunen voranzutreiben und die Kommunen auf den Weg zur Klimaneutralität zu bringen.
Bedeutet, wer Lust hat, kann sich einfach bei Local Zero melden und die helfen dann, Teams zusammenzustellen, konkrete Ideen zu entwickeln und die dann im Idealfall mit Hilfe der kommunalen PolitikerInnen umzusetzen.
Zum Beispiel in Frankfurt, da treibt das Local Zero Team den Ausbau von Solarenergie auf den Mietshäusern voran und die haben ganz erfolgreich von der Stadt dafür Förderungen gefordert und arbeiten jetzt ganz eng auch mit Wohnungs- und Energiegenossenschaften zusammen, um das jetzt auch umzusetzen. Oder ein anderes Beispiel ist Flensburg. Da werden die Stadtwerke dekarbonisiert und auch das geht auf die Local Zero Gruppe vor Ort zurück, die ein erfolgreiches Bürgerbegehren gemacht haben mit der Forderung, dass die Stadtwerke aus der fossilen Energieerzeugung aussteigen.
Dabei stoßen die Teams auch mal auf Gegenwind. Was nicht bedeutet, dass sie nichts tun können.
Zum Beispiel, wir haben letztes Jahr zum ersten Mal gemeinsam mit anderen Organisationen einen Tag des offenen Heizungskellers organisiert, der darauf abzielt, dass wirklich BürgerInnen, NachbarInnen ihre nachhaltigen Heizungskeller öffnen und anderen interessierten Menschen zeigen, wie geht eigentlich der Umstieg auf nachhaltige Wärmeversorgung bei mir zu Hause ganz praktisch. Das ist erstmal komplett unabhängig vom Rest der Stadt und von der Stadtverwaltung.
Stand heute gibt es ungefähr 90 Teams mit knapp 1000 Ehrenamtlichen in ganz Deutschland. Aber warum braucht es das überhaupt? Also welche Lücke schließt Local Zero da?
Eine große strukturelle Lücke ist, dass von den 11.000 Kommunen, die es in Deutschland gibt, haben ungefähr 1.000 ein Klimaschutzmanagement. Das heißt, es gibt tausende Kommunen ohne Klimaschutzmanagement. Klimaschutz ist keine Pflichtaufgabe der Kommune. Das bedeutet, wenn es an Geld und Personal mangelt und das knapp ist, was ganz oft der Fall ist, dann fällt genau das Thema hinten runter. Und Vielleicht noch ein zweites wichtiges Thema, das woran es auch oft total fehlt, habe ich gerade schon angesprochen, ist das Thema Geld und Finanzierung von Klimaschutzmaßnahmen. Und deswegen lobbyiert German Zero auf Bundesebene ganz stark für das Thema. Wir setzen uns dafür ein, dass Klimaschutz als Gemeinschaftsaufgabe verankert wird, mit dem Ziel, dass eine effiziente und verlässliche Finanzierung für Kommunen da ist, dass sie vor Ort Klimaschutz und Klimaanpassungsstrategien umsetzen können.
Ich glaube, dass viele das nachvollziehen können. Dieses Gefühl, man möchte etwas ändern, aber auch das Gefühl von Ohnmacht. Das Thema ist so riesig. Wo fange ich an?
Wir sind eine Bewegung und ein wichtiges Netzwerk, vielleicht auch für alle, die jetzt irgendwie sagen, boah, ich will mir das nicht nur weiter kopfschüttelnd angucken und irgendwie warten, was passiert, sondern auch ein wichtiger Anlaufpunkt, um wirklich zu sagen, okay, ich pack selber an und ich werde aktiv und ich tue was in meinem Ort vor meiner Haustür. Das macht das Ganze ein bisschen handhabbarer und packt das vielleicht in ein kleineres Päckchen. Und trotzdem ist da eben ganz großer Hebel, um viel zu bewirken und damit auch nochmal Druck auf die Bundespolitik zu machen.
Neben einer besseren Finanzierung für den Klimaschutz stellt German Zero, der Dachverband, auch gerade ein Team zusammen, um sich auf Bundesebene für den Gasausstieg und die Wärmewende einzusetzen. Local Zero zeigt, Veränderung beginnt nicht erst, wenn in Berlin ein ganz großes Gesetz beschlossen wird. Sie kann vor Ort anfangen, in der eigenen Stadt, im eigenen Viertel, mit Menschen, die sich zusammentun und konkrete Projekte anstoßen. Das ist Selbstermächtigung. Nicht darauf zu warten, dass andere handeln, sondern selbst Strukturen aufbauen, Wissen sammeln, Mehrheiten suchen und Druck erzeugen. Das verändert alles. Und diese kleinen Aktionen sind kein Trostpflaster. Die sind nicht nebensächlich. Denn die Energiewende entscheidet sich nicht nur in großen politischen Beschlüssen, sondern auch dort, wo sie umgesetzt wird. Auf Dächern, in Heizungskellern, bei Stadtwerken, in Kommunen. Local Zero zeigt damit, die großen Entscheidungen bleiben absolut wichtig. Aber sie werden erst wirksam, wenn Menschen sie vor Ort mit Leben füllen. Und manchmal entsteht der Druck für diese großen Entscheidungen genau dort. Und dieser Druck kann unterschiedlich aussehen. Man kann sich lokal organisieren, Bürgerbegehren unterstützen, in der eigenen Kommune nachfragen oder ganz klassisch den eigenen Abgeordneten schreiben. Ich mache mich ja immer dafür stark. Denn auch die Bundespolitik reagiert nicht nur auf Umfragen und Lobbyverbände, sondern auf Menschen, die sich einmischen. Ich habe das erlebt, ich habe Abgeordnete dabei beobachtet, wie sie Post lesen und ganz viele Rechte organisieren sich, diese Post zu schreiben. Deswegen reden Politiker so viel über Migration. Aber wir können das ja auch. Und es gibt nichts, was die Gesellschaft so stark und nachhaltig verändert, wie die Veränderung von Normen und Werten. Und die kann man nicht per Gesetz beschließen. Die bilden wir vor Ort. Was wir aus dieser Folge mitnehmen: Ohne die Energiewende drohen uns wirtschaftlich immer wieder neue Krisen mit Preisschocks, Rettungspaketen und steigenden Kosten durch die Folgen der Klimakrise. Kurz weiter Instabilität, wie wir sie seit dem Ukraine-Krieg 22 erlebt haben und jetzt wieder durch den Krieg mit Iran. Und es wird vor allem immer die Ärmsten treffen. Denn fossile Energien sind nicht einfach nur Energiequellen. Sie sind ein System von Abhängigkeiten, von Weltmärkten, von Autokratien, von Konzernen, von alten Infrastrukturen und von Erzählungen, die uns glauben lassen sollen, der Ausstieg sei zu teuer, zu unsicher oder zu kompliziert. Aber genau dieses Festhalten hat selbst einen Preis. Wirtschaftlich, weil Öl und Gas jedes Jahr Milliarden kosten, politisch, weil wir Staaten stärken, von denen wir eigentlich unabhängiger werden wollen, und klimapolitisch, weil jeder weitere Aufschub die Klimakrise verschärft, mit all den sicherheitspolitischen und ökonomischen Implikationen, die das mit sich bringt. Die Energiewende scheitert längst nicht mehr vor allem an der Technik, sondern am politischen Willen. Katharina Reiche zum Beispiel kommt aus der Gasbranche. Und sie hat nachweislich EnBW bei einem Gesetz mitformulieren lassen, bei dem es um Vorteile für Gaskraftwerke gegenüber Batteriespeichern geht. Das kann man Zufall nennen, aber wenn sich solche Zufälle häufen, dann muss man mindestens die Frage stellen, ist das noch normale Interessenspolitik oder geht das schon in den Bereich der Korruption? Die große Ironie ist allerdings, Katharina Reiche könnte mit ihrer Politik unfreiwillig zur neuen Mobilisierungsfigur der Klimabewegung werden. Denn die Klimabewegung war in den vergangenen Jahren ja nicht verschwunden, aber deutlich leiser als 2019. Und jetzt gehen wieder Zehntausende auf die Straße unter dem Motto erneuerbare Energien verteidigen. Das ist ein Mobilisierungsparadox, schreibt auch Perspective Daily. Bewegungen werden oft dann besonders stark, wenn der politische Gegner klar erkennbar ist. Insofern danke Katharina Reiche. Unter Robert Habeck war die Klimapolitik aus Sicht vieler Aktivistinnen zwar nicht konsequent genug, aber die Richtung stimmte grundsätzlich. Katharina Reiche dagegen steht für viele als Symbol einer gasfreundlichen fossilen Energiepolitik. Und genau das kann die Proteste neu beleben. Und dieser Widerstand könnte über die klassische Klimabewegung hinausgehen. Denn es geht längst nicht mehr nur um Klimaschutz, nicht mehr nur um die Bewohnbarkeit unseres gesamten Planeten. Es geht auch um hohe Energiepreise. Es geht um soziale Gerechtigkeit, um wirtschaftliche Sicherheit und kommunale Einnahmen. BürgerInnen wollen weniger abhängig von Öl und Gas sein. Unternehmen wollen Planungssicherheit und Kommunen wollen vom Ausbau erneuerbarer Energien finanziell profitieren. Gerade weil die Bundesregierung die Energiewende an vielen Stellen bremst, könnten neue Allianzen entstehen zwischen KlimaaktivistInnen, BürgerInnen, Unternehmen und Kommunen. Reiche könnte damit unbeabsichtigt genau das auslösen, was ihre Politik eigentlich erschwert. Eine breitere, lautere Bewegung für den Ausstieg aus fossilen Energien. Denn die Energiewende ist eine Entscheidung darüber, wie unabhängig, wie demokratisch und wie zukunftsfähig wir leben wollen. Sie beginnt nicht erst, wenn in Berlin das perfekte Gesetz beschlossen wird. Sie beginnt auch dort, wo Menschen anfangen, ihre Stadt, ihre Dächer, ihre Heizungen, ihre Stadtwerke und ihre Nachbarschaft anders zu denken. Und klar ist auch, wenn diese Veränderung gelingen soll, dann muss sie sozial gerecht sein. Menschen müssen mitgenommen werden, nicht überfordert. Und vielleicht ist eine Antwort auf die Frage, warum wir immer noch an fossilen Energien festhalten, weil Veränderung einfach unbequem ist. Aber diese Folge zeigt auch, Veränderung ist möglich und kann auch Lust machen. Wenn die Politik klare Leitplanken setzt, wenn Wirtschaft sich neu ausrichtet und wenn Menschen vor Ort merken, dass sie nicht nur ZuschauerInnen sind, sondern ein Teil dieser Transformation. Und damit endet die 12. Folge von Wind und Wurzeln. Und zwar mit einem dicken, fetten Dankeschön an alle, die uns diese Arbeit ermöglichen. In jeder Folge stecken mehrere Tage Arbeit und ohne eure Unterstützung ist das einfach nicht möglich. Also schaut doch mal in die Shownotes, da findet ihr alle Wege, wie ihr uns unterstützen könnt. Und bitte gebt nichts, wenn ihr nichts habt, aber bewertet den Podcast gerne auf eurer Plattform, wo ihr ihn hört, interagiert und verbreitet ihn. Vielen Dank auch nochmal an Perspective Daily, denn dank Perspective Daily gibt es unseren Podcast jetzt einmal im Monat. Und wenn ihr gerade eh schon in den Shownotes seid, alle Links, die ihr dort findet, zu Artikeln bei Perspective Daily, die unter anderem Felix Austen zum Thema geschrieben hat, ermöglichen es euch, diese Artikel ohne Paywall zu lesen. Und Wurzeln ist eine Produktion von Haus 1 in Kooperation mit Perspective Daily. Redaktion: Carina Schröder und Marina Weißband. Schnitt und Musik: Oliver Kraus. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich liebe euch.
Eine Produktion von Haus 1 in Kooperation mit Perspective Daily.